Er war direkt zum Punkt gekommen. Das Raumschiff Bombay wurde vor etwas mehr als 11 Stunden zerstört. Der Kommodore hatte schwer geschluckt, offensichtlich bemüht, seine Emotionen im Zaum zu halten. Einer ihrer Offiziere hatte Familie an Bord der Bombay, hatte er fortgefahren. Lieutenant Oriana D'Amato, Steuermann, war mit ihrem Chefgeologen Lieutenant Robert D'Amato verheiratet. Kirk hatte Race dafür gedankt, dass er ihn informiert hatte, bevor die Nachricht stationsweit verbreitet wurde. Als er jetzt jedoch vor der Tür von D'Amatos Quartier stand, fühlte er keine Dankbarkeit mehr. Er scheute sich vor dem Überbringen dieser Art von Nachrichten. Während all der Jahre, in denen er im Rang immer höher stieg, hatte er mehr als einmal die traumatische Erfahrung verarbeiten müssen, Besatzungsmitglieder unter seinem Kommando zu verlieren. Sein erstes Jahr im Sessel des Captains an Bord der Enterprise hatte diese Last nur verstärkt. Das Aufzeichnen von Kondolenzbotschaften an die Familien seiner Leute, Willie Kelso, Elizabeth Dana oder Gary Mitchell, hatte sich als emotional extrem belastend herausgestellt. Doch bis jetzt war der Vorgang stets durch zeitlichen und räumlichen Abstand gemildert worden. Zudem hatte er hauptsächlich mit Fremden sprechen müssen. Heute Nacht würde er einem seiner eigenen Leute ins Auge sehen müssen und der Überbringer einer sehr schlechten Nachricht sein. Dann musste er die Reaktion ertragen, wie auch immer sie ausfallen würde. Er atmete tief durch und versuchte, sich zu beruhigen. »Das ist meine Pflicht«, mahnte er sich. »D'Amato gehört zu meiner Crew. Wenn er schon so etwas erfahren muss, dann sollte er es von mir hören.« Er drückte auf den Türsummer und wartete. Einige Sekunden später ging die Tür auf und brachte einen barfüßigen D'Amato zum Vorschein. Sein dunkelblauer Bademantel war offen, enthüllte seine nackte Brust und eine graue Pyjamahose. Er blinzelte gegen das Licht und klang so müde, wie er aussah.
»Captain?«
»Mr. D'Amato, es tut mir leid, dass ich Sie geweckt habe.«
»Das ist schon in Ordnung, Sir. Was kann ich für Sie tun?«
Kirk zeigt auf die Tür. »Darf ich eintreten?« D'Amato trat beiseite und führte den Captain hinein.
»Natürlich. Entschuldigen Sie, Sir.
Dafür besteht kein Grund.« Kirk ging hinein und blieb vor einem flachen, gepolsterten Stuhl stehen, der neben einem anderen vor einem kleinen Tisch an der Wand stand. Als sich die Tür schloss, schaltete D'Amato das Licht ein. Kirk ging auf den nächstgelegenen Stuhl zu und bedeutete D'Amato, in dem anderen Platz zu nehmen. Mit einem verständlichen Maß an Besorgnis setzte sich D'Amato in den Stuhl.
»Was führt Sie zu mir, Captain?«
Für einen Moment wusste Kirk nicht, was er sagen sollte, aber dann gewann er seine Fassung zurück.
»Ich bringe schlechte Nachrichten«, sagte er. »In einigen Minuten wird Vanguards kommandierender Offizier eine Bekanntmachung machen, aber ich wollte, dass Sie es von mir erfahren.«
Er machte eine Pause, holte kurz Luft und fuhr fort. »Vor etwas über 11 Stunden wurde die Bombay, das Schiff ihrer Frau, zerstört.« D'Amatos Gesicht schien wie eingefroren. Er blinzelte nicht. Er schien nicht einmal zu atmen. Dann hüpfte sein Adamsapfel, als er einmal schluckte, langsam und bewusst.
»Rettungsboote?«
»Sie hätten um Hilfe gefunkt«, sagte Kirk. Langsam begann sich das Entsetzen in D'Amatos Zügen abzuzeichnen. Seine Brauen hoben sich und legten seine Stirn in Falten. Seine Augen waren weit aufgerissen. Sein Atem wurde flacher, schneller. Und innerhalb von Sekunden keuchte er nur noch schwach durch seinen offenen Mund. Das Drehen seines Kopfes versetzte ihn schließlich in die Lage, den Augenkontakt mit Kirk zu unterbrechen.
»War da ein Planet? Vielleicht konnten Sie noch herunterbeamen?«
Sie brachten Ausrüstungsgegenstände zu einem Forschungsaußenposten. Wenn sie ihn abgebeamt hätten, wäre das der Ort gewesen, wohin sie gegangen wären. Bevor D'Amato sich an diesen Strohhalm klammern konnte, fügte Kirk hinzu. Aber Vanguard hat auch den Kontakt zu dem Außenposten verloren. D'Amato bedeckte die Augen mit seiner Hand. »Aus den Augen, aus dem Sinn«, dachte Kirk. »Wenn es doch nur so einfach wäre.« »Gibt es jemanden zu Hause, den ich für Sie benachrichtigen soll?« D'Amato schüttelte seinen Kopf und verbarg noch immer seine Augen. Er sog die Luft durch zusammengebissene Zähne ein und konnte nicht sprechen. Kirk fragte sich, warum sie an der Akademie nicht das Verhalten in solchen Situationen lehrten. »Sie bringen uns alles Mögliche über Maschinen, Taktik und Vorschriften bei«, dachte er, »wäre es so schwer, uns beizubringen, wie man mit Menschen spricht.« Er lehnte sich vor.
Was immer Sie brauchen, fragen Sie einfach. Eine Beurlaubung, ein Heimattransfer.
Ich habe letzten Monat einen Transferantrag eingereicht,
sagte D'Amato mit würgender Stimme. Er nahm seine Hand von den Augen.
Genauso wie Oriana. Die Heimat wäre da gewesen, wo auch immer wir gelandet wären.
Er betrachtete mutlos sein Quartier und fügte hinzu.
Ich denke, es ist nicht sinnvoll, jetzt noch zu gehen. Ein leerer Ort ist wie der andere.
Nickend dachte Kirk an den jüngsten leeren Platz in seinem eigenen Herzen, den zuvor sein bester Freund Gary Mitchell eingenommen hatte.
»Es tut mir leid, Robert«, sagte Kirk. »Es tut mir leid, dass ich nicht sagen kann, dass es weniger schmerzt oder der Schmerz früher aufhört, wenn er das denn jemals tut. Ich kann auch nicht einmal behaupten, dass ich weiß, wie Sie sich fühlen, denn das weiß ich nicht. Aber als Ihr Captain und als ein Freund stehe ich zur Verfügung, wenn Sie mich brauchen. Und ich werde tun, was immer ich kann, damit Sie das durchstehen. Das verspreche ich.«
Diese Geste der Unterstützung schien eine noch größere Welle der Trauer auf D'Amatos Gesicht zu schwemmen. So tapfer er sich bemühte, an seiner Würde festzuhalten, flossen doch die Tränen über sein Gesicht.
»Danke, Captain.«
Kirk reichte über den Tisch und bot D'Amato die Hand an. Der Geologe ergriff sie und Kirk fasste mit der Hand fest um D'Amatos, als würden sie auf dem Tisch Arm drücken wollen.
»Es wird wieder besser werden«, sagte Kirk. »Vielleicht nicht bald, aber eines Tages.«
»Ich weiß, dass das stimmt, aber es fühlt sich nicht so an.«
»Nein, das fühlt es sich nicht.«
Er drückte D'Amatos Hand ein letztes Mal und ließ los. Ihm fiel nichts mehr ein, was er hätte sagen können. Zu Kirks Erleichterung beendete D'Amato seinen Besuch von sich aus, bevor die drückende Stille peinlich zu werden drohte.
»Ich würde jetzt gerne allein sein, Sir.«
Auch an ihren guten Tagen war Vanguard nicht das, was Cervantes Quinn einen fröhlichen Ort nennen würde. Deswegen nahm er auch keine wirkliche Notiz davon, dass in der Stimme von Chief Ivan Vumelko, dem Sternflottenzöllner, der ihn und die Rosinante in ihrer ab- und tief gelegenen Landebucht begrüßte, ein ungewöhnlich mürrischer Grundton lag. Für ihn klang alles wie gewohnt. Der dicke Mann mit den Käferaugen schaute verdrießlich auf seinen Protokollbogen.
»Was ist Ihre Fracht?«
»Ich hab gar keine«, erwiderte Quinn. Ein argwöhnischer Blick.
»Keine Fracht?«
Vumelko sah die Rosinante an, richtete seinen wachsamen Blick dann wieder auf Quinn.
»Sie sind vor 2 Wochen gestartet, und auch da hatten Sie keinerlei Fracht an Bord.«
»Ich habe eine Spritztour gemacht.« Ausdruckslos zu bleiben, während man in einem Mischmasch aus Texas, Alabama und Louisiana-Slang sprach, war nicht einfach, aber Quinn ließ es genau danach klingen.
»Das ist ein guter Weg in den Bankrott«, sagte Vumelko.
»Das ist ein Weg. Ich kenne mehrere.«
»Darauf wette ich.«
Vumelko duckte sich und ging unter der Nase der Rosinante hindurch, drehte sich dann um und ging die Rampe Richtung hinteres Achterdeck hoch.
»Moment mal«, sagte Quinn. »Was haben Sie?«
»Unangemeldete Inspektion«, antwortete er. »Überprüfung auf Schmuggelware.«
Quinn wollte sich zunächst auf einen Streit einlassen, erinnerte sich dann aber, dass sein Frachtraum so leer war wie das telleritische Pendant eines Knigge. »Viel Erfolg«, sagte er stattdessen. »Ich bin in der Bar, falls Sie mich brauchen.« Er ging auf die Tür der Hangarbucht zu, als sie sich öffnete, und 2 bewaffnete Sternflotten-Sicherheitsoffiziere eintraten, die den Ausgang blockierten. Er lächelte die beiden ihm vertrauten Männer an. »Ihr lasst nach, meine Herren!« Er deutete auf die Landeebene hinter sich und hielt 3 Finger hoch. 3 ganze Schritte! Es wird Zeit, dem takalianischen Bier abzuschwören, Chuck!«
»Halt einfach eine Minute die Füße still«, sagte Lieutenant Charles.
Ungeduldig mit dem Fuß wippend, zählte Quinn die Minuten, während Vumelko in seinem Schiff herumging. Inmitten des Herumschiebens von leeren Kisten und dem hydraulischen Flüstern von Frachtluken, die auf- und zugingen, ertönte plötzlich der Lärm von schweren Metallgeräten, die im Schiff zu Boden fielen, und von einigen wuterfüllten Flüchen.
»Das ist schon in Ordnung«, rief Quinn die Gangway hoch. »Lassen Sie meine Werkzeuge einfach liegen, ich pack sie später weg.«
Nach einer weiteren Minute unflätigen Gemurmels und dem gelegentlichen Klingen eines weggetretenen Werkzeugs, das an eine Strebe prallte, erschien Vumelko wieder auf der Gangway und sah dabei reichlich mitgenommen aus. Unterschrieb sein Inspektionsformular, gab sein Klemmbrett und einen Stift an Quinn und zeigte auf eine Stelle am Ende.
»Hier unterschreiben.«
»Ich weiß, wo ich unterschreiben muss.« Quinn kritzelte seine Signatur auf die Seite und gab das Formular mit dem Stift zurück. »Noch einen schönen Tag.« Einige Minuten später war Quinn auf dem Weg zum Park und dachte dankbar darüber nach, dass in der Sternenflotte bisher niemand darauf gekommen war, die Menschen Formulare ausfüllen zu lassen, um die Turbolifte zu benutzen.